Inken und Alo, ja, die haben
dieselbe Themen.
Inken und Alo,
was dich bewegt.
Ja, gut.
Wow, das hat auf jeden Fall gepasst zur Stimmung.
Schönen guten Weihnachtsmorgen. Schön, dass ihr uns zuhört.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Korrekt, wenn schon alles durcheinander geht, kannst du auch gerne das sagen. Wir hatten massive Tonprobleme und haben sie vielleicht immer noch, wir wissen es nicht. Aber wir haben es jetzt auch aufgegeben und deswegen waren wir ein wenig durcheinander und hoffen,
und ich habe nicht
das,
mal mitgesungen.
Genau, und wir hoffen, dass es aber jetzt nicht zu laut, nicht zu leise, richtig, nicht scheppert. Gut, also, viel wichtiger, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligabend und es ist drama- und stressfrei über die Bühne gegangen und war vielleicht sogar schön. Man merkt schon ein bisschen, aus welcher Perspektive ich schaue. Ne?
Naja, und wir sind ja noch mittendrin. Ne? Heute ist der 25. Frohe Weihnachten, kann man noch sagen.
Aber locker.
Und wir haben noch zwei Feiertage vor uns.
Morgen muss man immer sagen, frohe Weihnachten kann man noch sagen.
Ab so, 26.
Ist,
meinst du?
Ja, das muss dann immer dazu kommen.
Okay, und am 27. kann man nicht mehr frohe Weihnachten sagen? Okay, also wir wünschen euch auf jeden Fall frohe, frohe Weihnachten und hoffen, dass ihr ein super schönes, total entspanntes Fest habt. Und
würde ich gerne mal so eine Statistik sehen. Ja, es sind ja auch schwierige Bedingungen hier, ne?
Ja.
Weil es ist nicht wie immer, wir sind nicht aufgestanden und haben Podcast aufgenommen, sondern
richtig.
Ich war schon im Supermarkt.
Oh mein Gott.
Ja.
Weil wir haben, also heute ist der 24., ne? Wir nehmen immer einen Tag vorher auf und deshalb ist der 24. und der hat gestartet mit 7:15 im Supermarkt.
Korrekt.
Für dich.
Mhm.
Korrekt.
Ja.
Aber eigentlich müssen wir sagen, es ist eine Tradition. Du machst das schon seit 17 Jahren. Immer am Heiligabend. Außer letztes Jahr, da war Heiligabend Sonntag und das haben wir viel zu spät gemerkt.
Richtig.
Und dann hatten wir ein sehr großes Problem.
Heute haben wir vielleicht auch ein sehr großes Problem. Wir werden berichten, wie es läuft. Wir planen Fondue zu essen, wir haben aber keine Brennpaste. Das bedeutet, wir haben jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden Öffnungszeit, um noch Brennpaste aufzutreiben. Ansonsten gibt es Lagerfeuer auf dem Balkon.
Ich glaube, das wird kein Problem.
Nee?
Ich glaube, dass in einer Millionenmetropole wie Hamburg, in der wir leben, es irgendwo Brennpaste geben wird.
Ich denke, du hast recht.
Ich glaube auch.
Das schauen wir.
Du bist kein Weihnachtsfan, muss man sagen.
Ja.
Einmal tief gerade. Okay, aber man muss schon sagen, dass es eigentlich der morgendliche Einkauf eigentlich schon so ein bisschen auch ein Ritual ist, oder?
Ist schon okay.
Ja. Weil der stimmt so ein auf jetzt.
Ja,
kommt
ich stehe auch nie früh auf, deswegen ist das für mich was sehr Spezielles. Es sei denn, wir fliegen einmal im Jahr irgendwo hin oder so.
So früh auf, meinst
so früh du? Auf, ja. Genau, ist so. Und dann ist es die Stadt mal, um die Zeit zu sehen, dann auch noch an einem Tag, wo wirklich nicht viel los ist und quasi allein mit den Mitarbeitern im Supermarkt zu stehen, ist völlig okay.
Ja.
Und dann raus, wenn sozusagen die Horden kommen, das war dann so um 8:30, da wurde es dann richtig voll, aber ich stand schon an der Kasse und hatte alles im Korb und habe so die Hände so abgeschlagen, weißt du, so.
Ach so,
Ding Dong.
Yes.
Ja, genau, ganz cool.
Wir haben letztes Jahr eine Winterpause gemacht und haben dieses Jahr entschieden, es nicht zu machen, weil wir...
Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir nicht in Köln? Ich glaube, in Köln haben wir aufgenommen, oder?
Ah, ich dachte, wir hätten eine Winterpause gemacht. Ja, vielleicht auch nicht.
Gut.
Ja, das weiß ich. Ach so, ja, weil es zu anderen Tagen war und deshalb kam einem das so vor. Weiß ich nicht. Also zumindest haben viele Menschen zu mir gesagt, das ist ja total verrückt, dass ihr Podcast aufnehmt. Warum macht ihr das? Aber irgendwie ist das schon auch was wir sehr, sehr, sehr gerne machen.
Das stimmt.
Und deshalb sich das gar nicht, also wirklich nicht nach Arbeit anfühlt, das kann man wirklich gar nicht sagen, sondern eher so ein, auch für uns so ein bisschen, also letztes Mal die Reflexionssendung sozusagen, das war sensationell. Mhm. Da bin ich super viel drauf angesprochen worden.
Mhm. Ja, ich auch. Ja.
Sagst du noch was?
Nein, also nein, aber ja, ich auch.
Warst du in Gedanken?
Ja.
Okay, das heißt, wir haben uns überlegt, wenn ihr uns schon an Weihnachten hört, was wir ja nicht wissen, weil ja vielleicht auch nicht alle Leute die Folge dann hören, wenn sie rauskommt, aber wenn für die, die sie hören, wenn sie rauskommt, wollten wir etwas zum Thema Weihnachten machen und ein bisschen vielleicht Unterstützung geben, ein bisschen Selbstwirksamkeit geben und und deshalb haben wir gedacht, wir steigen voll ein heute.
Was ich als Feedback bekommen habe, also wirklich sehr liebes Feedback bekomme ich häufig, insbesondere für den Podcast und war, dass ich dachte, also dass mir eine Person gesagt hat, ich dachte, die Folge ist nichts für mich. Interessiert mich inhaltlich nicht, aber dann habe ich mal reingehört und dann war es doch spannend. Und jetzt bei Weihnachten könnte es auch so sein, dass das ja was ist, was auf ein paar mehr Situationen passt.
Ja,
das stimmt. Also immer dann, wenn, keine Ahnung, viele Personen, viele Erwartungen und aufeinandertreffen.
Viel Ursprungsfamilie.
Genau. Also das passt, glaube ich, auf ein paar mehr Situationen pro Jahr, auf Hochzeit, Feier, Ostern, Ferien,
ja,
alles das eigentlich.
Das stimmt. Ja, richtig. Du meinst das, was wir heute besprechen wollen. Mhm. Ja, ist richtig. Der erste Punkt, und ich habe gerade schon einen Witz drüber gemacht, ist das Thema Ursprungsfamilie. Oft ist es so, dass mir Menschen begegnen, weil natürlich Menschen, die ins Coaching kommen, natürlich oft schon angefangen haben, sich sozusagen auf den Weg zu machen, wie man so schön sagt. Also ein bisschen sich mit sich selber auseinandergesetzt, vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung angefangen, Bücher gelesen, Podcasts gehört und dann
Therapie gemacht auch.
Therapie gemacht einfach, ja. Genau, stimmt. Und dann ist ein Punkt ganz, ganz oft, und ich bin so frustriert, ich habe schon so viele tolle Sachen erreicht und habe das schon umgesetzt gekriegt und das habe ich eigentlich auch verstanden und so weiter. Aber wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann. Mit meinen Geschwistern oder es ist immer so, dass bla bla bla. So
zurückfällt.
Genau.
Also ist das Problem, ja.
Genau. Dein Lieblingsspruch dazu ist, auf der Rückbank ist man immer 8.
Korrekt.
Korrekt. Und das ist der erste Punkt und der ist mir super, super, super wichtig, damit ich das spiegeln kann, damit ich das validieren kann für alle, die da zuhören. Die Ursprungsfamilie sind die Menschen, mit denen ich Bindung gelernt habe. Vorrangig die Mutter und dann, mir gibt es jetzt keine Prozentzahlen, aber dann kommt wahrscheinlich der Vater, so wie wir es heute wissen, kommt wahrscheinlich der Vater und dann kommen die Geschwisterbeziehungen. Und das ist etwas, was mich prägt, was mein Selbst prägt, meine Wahrnehmung von der Welt und meine Wahrnehmung von mir. Und deshalb ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer, das zu verändern. Es ist wesentlich einfacher, es zu verändern in der Partnerschaft. Es ist wesentlich einfacher, das zu verändern in Freundschaften. Aber in der Ursprungsfamilie etwas zu verändern, die eigene Rolle zu verändern, die Wahrnehmung zu verändern und damit sozusagen, also die Interaktion und damit dann sozusagen das Rollensystem zu verändern, ist unheimlich schwer, weil es eben dadurch, dass es in der Familie ist, auch so miteinander verwoben ist. Und wenn ich Workshops gebe zum Beispiel, ist mein Lieblingsspruch, wenn ich dann sage, ja, dann denkt euch zum Beispiel irgendein Problem aus, was ihr habt oder irgendeine Entscheidung, die ihr treffen wollt. Und dann sage ich immer dazu, aber nichts mit der Mutter.
Naja, was ist der Endgegner, ne? Also,
genau, aber das Witzige ist, dass die meisten Menschen das so nicht empfinden und dann mich manchmal, also neulich hatte ich das, dass mich, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10 Leute mit einem riesigen Fragezeichen angeguckt haben.
Wieso?
Und so, hä, wieso nicht mit der Mutter? So, hä, wo ist denn das Problem? Aber es ist eben so, dass egal wie banal das Problem erscheint, was ich eventuell habe mit meiner Mutter oder in der Ursprungsfamilie, weiß ich, dass das auf jeden Fall etwas Altes und sehr Tiefgehendes sein kann. Und für so eine Workshop-Situation ist es nicht angemessen, wenn ich dann mit Menschen, die ich gar nicht kenne, so nach dem Motto, ach scheiße, ich habe das nicht gesehen, weil wenn ich mir das Problem ausdenke, befinde ich mich ja im Bewusstsein. Und dann ist mir nicht klar, was diese 85% Unbewusstes da vielleicht noch verbergen, sozusagen. Klar. Und dann äußere ich dieses Problem und wenn ich dann eine Übung damit mache, dann gehe ich da ganz tief. Und dann habe ich ein riesiges Problem. Also mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, alles, was mit der Ursprungsfamilie zu tun hat, alles, was mit alten familiären Strukturen zu tun hat, ärger dich nicht, wenn du es nicht hinkriegst, Dinge, die du sonst super gut implementieren kannst, vielleicht auch in deiner eigenen Familie, in deiner Kernfamilie, mit deinen eigenen Kindern und in der Partnerschaft, wie gesagt, und in Freundschaften, wenn das zu Hause nicht geht. Das ist total normal.
Ja, es ist so ein bisschen, das bleibt da. Also man hat ja so den Gedanken, scheiße, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann kriege ich es gar nicht hin. Aber es ist ja so, nee, du kriegst es da nicht hin.
Ja.
Und in der Sekunde, wo du im Job bist oder der eigene Familienvorstand bist, geht das wieder.
Dann ist es okay.
Also es ist nicht alles eins für alles, sondern es bleibt dort.
Ja. Weißt du noch, woher dieser Spruch kommt mit auf der Rückbank bleibt man immer acht?
Ist man immer acht? Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht.
Ist man immer acht? Nee. Okay. Also weil ich finde das ein schönes Bild, ne? Also klar. Wenn ich ins ich habe diese Empfindung genau so. Also klar. Es gibt familiäre Situationen, in denen habe ich das Gefühl, es ist wahnsinnig frustrierend, weil ich es überhaupt nicht hinkriege, meine Rolle zu verlassen. Ein Tipp, wenn man fällt mir gerade ein, kann man eigentlich ganz gut anwenden, dass wenn man in so einer Situation ist und das Gefühl hat, dass einen das so überwältigt, also ich stelle mir jetzt gerade vor, man sitzt tatsächlich im Auto, ich nicht, der Vater fährt und die Oma sitzt auf dem Beifahrersitz und man sitzt hinten mit den Kindern gequetscht auf dem Weg zur Kirche oder keine Ahnung was.
Kann passieren.
Genau, und wenn man dann dieses Gefühl kriegt, dann ist es gut, wenn man anfängt, Fragen zu stellen und nicht Dinge zu sagen. Weil wenn man Dinge sagt, dann hat man immer so ganz viel unbewussten Anteil dabei und dann verstärkt man meistens die Rolle. Also man kann, ne, der Vater erzählt irgendwelche Geschichten, die man vielleicht ganz furchtbar findet und irgendwelche Ansichten, die man selber gar nicht hat. Und da kann man versuchen, so innerlich auf so eine neutrale Coach-Ebene zu gehen und zu sagen, aha, das ist ja interessant, erzähl mal, wieso denkst du das denn so und so weiter. Und dann das so ein bisschen so von sich selber wegtun. Das hilft manchmal so, wenn sich das so verzweifelt anfühlt.
Okay. Als reales Gespräch oder als innerliches?
Ja. Also. Nö, als reales Gespräch. Also wenn man Smalltalk hat, wenn man nichts sagen muss, dann muss man nichts sagen. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie was sagen muss und irgendwie engaged sein muss und die Situation handeln oder irgendwie sowas, dann bringt es oft mehr als nichts zu sagen. Also manche Menschen können dann auch nichts sagen oder wollen dann nichts sagen. Das ist natürlich auch total okay. Aber häufig hilft es, wenn man demjenigen, der oder derjenigen, die irgendwas von sich gibt, was man schrecklich findet oder auch gegen einen selber, was gegen einen selber geht oder entweder gegen einen selber oder gegen Wertevorstellungen oder so.
Das kann man machen, wenn nachfragt. Nicht funktioniert, meinst du? Ja?
Dein? Du würdest sagen.
Erstmal. Und dann mal gucken, dann mal abwarten.
Und dann mal gucken, was passiert. Okay, ja, sehr schön. Okay, das war der erste Gedanke.
Ja.
Und der zweite Gedanke ist, dass wenn man Stress hat und wenn man in einer stressigen Situation ist, dass man dann ganz oft denkt, jetzt ist auch egal.
Ja.
Kennst
du
das?
Ja, das hatten wir schon mal. Ja. Genau, da hast du mich rausgeholt, ja.
Also, es gibt nichts Schlimmeres,
als jetzt auch egal, ja.
Ist jetzt auch egal.
Ja.
Es ist total...
Ist nicht egal.
Nee, es ist nämlich gar nicht egal. Es ist das Gegenteil von egal, weil es macht es natürlich schlimmer. Aber wenn man total im Stress ist und so über im Stress ist, was ja an so Weihnachtsfeiertagen häufig passiert, weil man dann in dem Moment, weil es so viele Themen gibt, emotionale Themen,
letzte Woche, da war ich völlig am Rotieren und war so, okay, ich mache jetzt noch dies und das und so und du so, ja, oder, und hast mich dann gestoppt.
Ja.
Und war so, ja, oder du sitzt jetzt mal aufs Sofa und
machst mal gar nichts.
Machst mal nix kurz, geht auch.
Weißt genau.
Das war letzte Woche.
Ja, stimmt.
Wo ich genau in dem Modus war, so jetzt.
Weil unser Gehirn ja das sozusagen völlig in Ordnung findet, weil Stress ja immer gleichgesetzt ist mit, okay, ich muss weiter.
Ja, ja,
Performance. Ich muss irgendwie versuchen, hier rauszukommen, weil es wirkt jetzt gerade, als hätte ich nicht viele Optionen. Und deshalb muss ich jetzt weitermachen und weitermachen und weitermachen, weil eigentlich ich bin sehr optionslos, ergo ich bin eigentlich in Lebensgefahr, mhm, und deshalb baller ich alles raus, um, mhm, die Situation irgendwie zu lösen und, mhm, mich zu retten. Mhm. Und deshalb haben wir dieses Gefühl von, es ist jetzt auch egal, mhm, ach egal, dann mache ich doch noch eben den Nachtisch selber, weil, mhm, oder dann mache ich doch jetzt noch eben und fahre, ja, was weiß ich, keine Ahnung, was, ein Geschenk rum oder, mhm, helft der Nachbarin oder macht dies oder macht das. Mhm. Und dieses Drehen, diese Schleife, das verstärkt sich natürlich. Jetzt, während ich es erzähle, checkt man das ja auch. Aber in dem Moment ist es wirklich oft so, jetzt geht es, jetzt bin ich schon so gestresst, jetzt, mhm, ist sowieso schon alles rum. Ja. So, jetzt bin ich sowieso schon drüber, ja, dann kann ich auch noch mehr drüber sein.
Ja, das ist richtig.
Und das ist natürlich ein absolut katastrophales Signal, nicht nur an unser Gehirn, sondern auch an unsere Umwelt und an, mhm, uns selber. Ja. Also der
ist
Tipp,
nicht egal.
Ja. Es ist gar nicht egal. Und der Tipp ist wirklich, es reicht das Stoppen. Mhm. Es ist so wichtig, weil man das irgendwie nicht checkt. Es ist dann so, ja, aber ich habe ja jetzt keine Zeit, einen Spaziergang zu machen und ich habe auch gar keinen Nerv, jetzt mich hinzusetzen und zu meditieren, oder ich habe gar keinen Nerv, jetzt ausführlich, keine Ahnung was, nach innen zu leuchten und zu gucken, was jetzt bla bla bla.
Nee.
Ja, ist ja so.
Ja klar, aber das denkt man, aber das ist natürlich, ja klar.
Ja, also wäre, mein Tipp ist immer sowas wie, okay, einmal in den Himmel gucken, Sonnenlicht, einmal hinsetzen, Tasse Tee, Tasse Kaffee, sich klar, also wirklich stoppen und mit sich selber sprechen und sagen, okay, jetzt ist 3 Minuten Pause, jetzt ist 5 Minuten, es ist scheißegal, wenn ich die Familie bewirten muss und noch das nächste und die Knödel und den Rotkohl oder den Kartoffelsalat oder was auch immer. Jeder hat die 3 Minuten, die 5 Minuten, die 10 Minuten Zeit, zu stoppen und einmal kurz was anderes zu machen.
Mir hilft aber am meisten dieses, ist jetzt, also ich spüre ja die Signale meines Körpers und weiß, dass das sinnvoll ist, um for real, um mein Leben zu kämpfen.
Ja.
Und mir hilft immer der Satz, okay, ist das jetzt hier Lebensgefahr? Und dann weiß ich, dass meine körperlichen Signale, weil es ist nie Lebensgefahr, und dann weiß ich, dass meine körperlichen Signale gerade in dem Sinne nicht helfen.
Ja.
So kriege ich mich am ehesten heraus. Weil, ja, ich spüre, der Puls wäre jetzt super gut, um mein Leben zu rennen. Aber muss ich ja gar nicht, sondern ich muss nur Brennpaste kaufen.
Und die Brennpaste, die hat es dir richtig angetan.
Die hat es mir angetan,
oder? Wirklich.
Ja, ja. Fondue ohne Feuer. Das geht nicht.
Also zur allergrößten Not, ja, haben wir auch einen Herd.
Ja, ja, das ist mir klar. Im Zweifel wird das gebraten. Ich bin auch beim Lagerfeuer. Was hast du gegen das Lagerfeuer?
Ja, auf dem Balkon. Ja. Nee, bin ich mir auch ganz sicher, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist.
Das ist ja gut.
Genau, aber das ist so ein Moment, oder? Weil,
genau,
wir haben dann telefoniert,
ja,
und dann habe ich gesagt, komm erstmal nach Hause.
Komm erstmal nach Hause und mach mal. Und
wir,
ich so, nee,
mal,
soll ich nochmal hier,
ja,
und da? Und
nee.
Genau, da habe ich zum Beispiel nicht hingekriegt zu sagen, okay, warte mal, ist das jetzt entscheidend für unser Überleben oder erreichen wir den ersten Weihnachtstag auch ohne Brennpaste?
Es geht um ein Abendessen und zur Not wird das Fleisch gebraten.
Genau.
Ja. Ja, und ich glaube, dass dieses, oft ist es ja Weihnachten so, dass man dadurch, dass es so aufgeladen ist und es soll schön sein und es soll festlich sein und es soll der Tradition entsprechen, ja, und so, wie wir es immer gemacht haben, und, ja, dann gibt es Erwartungshaltung von anderen Familienmitgliedern und von Kindern und von Rollenbildern, die wir haben, mhm, die perfekte Mutter, die das, mhm, perfekte Weihnachtsfest organisiert, und dann kriegt der Weihnachtsmann all the credit für alles das, was die Frau gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Genau, und diese ganze Vermischung, die findet da statt, und deshalb treiben wir uns dann selber an mit diesem, komm, ach, ist egal,
ja,
jetzt weiter.
Ja, okay.
Okay.
Ist nicht egal.
Gut. Und der dritte Gedanke, deshalb habe ich den zum Schluss gelassen, ist der komplizierteste Gedanke. Es gibt eine ganz tolle Frau, Mel Robinson heißt sie, die hat gerade ein Buch dazu
geschrieben. Robbins oder Robinson?
Ja, wenn okay, ich das wüsste. Egal, ja. Mhm. Aber so ein bisschen so die neue Brené Brown vielleicht, oder kann ja auch mehrere geben, nicht die neue, sondern einfach ein anderer Take. Und die war gerade bei Oprah Winfrey, hat ein Interview und das war irgendwie alles sehr groß. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben und das heißt Let Them. Mhm. Und die Übersetzung ist, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, einfach weil das in meiner Instagram-Bubble jetzt viel war und weil ich ihr schon ganz lange folge und ich die selber diese Theorie vertrete und über der Überzeugung bin, dass bei allem, was wir wissen über die Struktur des Gehirns, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie wir menschliche Interaktion sozusagen denken können. Mhm. Deshalb finde ich das so cool, dass sie jetzt gerade ein Buch darüber rausgebracht hat. Genau, und die Übersetzung für Let Them ist relativ schwierig. Bin mal gespannt, wie die Verlage das machen für Deutschland, weil es man könnte es ja übersetzen mit Lass sie. Und ich finde, das Schwierige daran ist, dass das so ein bisschen klingt wie weiblich Singular, obwohl es natürlich eigentlich dritte Person Plural sein soll. Mhm. Und es bedeutet auch so viel mehr als lass sie, sondern es ist eigentlich, es gehört sozusagen eine Ergänzung dazu, es ist so, lass sie sein oder lass sie tun oder lass sie denken oder lass sie machen. Und die Theorie dahinter ist, dass wir mit einer Überzeugung durch die Welt gehen, dass wir Menschen verändern können. Wenn ich aber jemanden frage, kannst du jemanden verändern, dann würden die immer sagen, nein.
Will ich gar nicht.
Nein, ich will ja den gar nicht verändern. Oder, nee. Ne? Aber das stimmt nicht, sondern wir sind der Überzeugung, dass in der menschlichen Interaktion, gerade in engen Bindungen, wir eigentlich in der Lage sind, durch unser Verhalten, durch unsere Dinge, die wir sagen oder Dinge, die wir nicht sagen, Dinge, die wir nonverbal kommunizieren, Dinge, die wir erwarten, den anderen oder die andere dazu kriegen können, das zu tun, was wir uns wünschen. Mhm. Und das ist der absolute Tod von echter Bindung. Weil es nicht stimmt.
Weil die nicht machen, was ich will.
Genau, weil es einfach nicht stimmt.
Ja.
Und weil die Erkenntnis wirklich und wahrhaftig wahrzunehmen, dass jeder von uns ein Ei ist. Jeder von uns hat 85, 95, je nachdem wie man es rechnet, unbewusste Anteile und nur 5% Bewusstsein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas tun kann, was dich oder machen kann, sagen kann, implizieren und so weiter und so weiter, was dazu führt, dass du dich in deinen 85-95% Unbewussten veränderst, das ist komplett unlogisch. Also wenn ich rein rechnerisch, rein mathematisch.
Du hast 40 Jahre gebraucht, um das aufzubauen, 50.
Genau.
Du so, jetzt grätsch ich da rein und los geht's.
Und sag, ja, ich würde, also ich fände es aber in Ordnung, irgendwie, oder du könntest ja mal, oder noch viel besser ist, ich sag es nicht.
Das erwarte es aber.
Sondern ich erwarte es und dann bin ich sauer darüber, dass es nicht passiert.
Ja.
Und diese Theorie oder dieses Buch sagt eben, was ist, wenn der erste Schritt ist, zu akzeptieren, wie der andere ist, indem ich nicht versuche, ihn zu verändern und zu sagen, wenn etwas passiert, was ich scheiße finde, was mich verletzt, was nicht so ist, wie ich es erwartet habe, was sich nicht gut anfühlt, hinzugehen und zu sagen, lass die sein. Lass
diese
die
Person
machen. Die, genau, die oder die Gruppe.
Ja.
Ja, also in der Familie zum Beispiel. Mhm. Okay, die sagen Dinge, die nicht meiner Weltanschauung zu meiner Weltanschauung gehören. Lass sie. Nichts von dem, was ich tue oder sage oder erwarte, wird das verändern. Und dann ist der zweite Schritt, weil wenn ich das erwarte, wenn ich denke, ich kann das verändern oder wenn ich diesen unbewussten Anspruch habe, ich müsste nur, wenn ich das anders wahrnehmen würde, dann würden oder sagen würde, dann würden die verstehen das, bla bla bla. Und das passiert nicht, dann bin ich die ganze Zeit ohnmächtig. Weil ich ja immer abhängig davon bin.
auch ohne das zu antizipieren. Du bist ja sozusagen in deinem, wenn du ihn ändern willst oder sie ändern willst, dann wartest du ja darauf, dass die Änderung eintritt und bis dahin kannst du nicht das machen, was du eigentlich willst, weil er oder sie sich noch nicht geändert hat.
Ja, genau. Und ich bin ohnmächtig. Ich muss abwarten, was der andere oder die andere Person macht.
Ja.
Und das
dann macht er das nicht.
Und dann macht er das nicht.
Ja.
Sowieso nicht.
Nee.
Und dann bin ich komplett unwirksam und ohnmächtig. Und das ist das, was zum allergrößten Stress in uns führt, weil es so wahnsinnig frustrierend ist. Weil wir das Gefühl haben, okay, das kann nicht sein, wenn der mich lieben würde, wenn die mich wirklich zur Freundin haben wollen würde und so weiter, dann würde das und das passieren, dann würde sie das und das machen, dann würde er das und das machen, mir das und das schenken, das und das sagen, mich so und so unterstützen und so weiter. Mhm. Und erst wenn ich verstanden habe zu sagen, okay, die Kontrolle darüber, was mit dieser anderen Person ist, ist bei der anderen Person. Mhm. Und ich kontrolliere das, was ich denke, fühle und mache. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, erst wahrhaftig wahrzunehmen, ich finde das richtig scheiße. Mhm. Ich finde, dass derjenige, das verletzt mich, das tut mir weh, das ist nicht meine Weltanschauung, das will ich nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit zu handeln und zu sagen, und das bedeutet, ich treffe jetzt die und die Konsequenz. Mhm. Aber damit bin ich wieder selbstwirksam.
Ja.
Wenn ich darauf warte, dass der andere was tut oder sich verändert oder was macht oder mehr macht oder weniger macht oder keine Ahnung was, dann bin ich ohnmächtig und kann nichts machen. Ich finde das relativ schwierig zu verstehen.
Ja, ist es auch. Aber ich habe es jetzt auch, ich meine, wir haben uns ja vorher einmal drüber unterhalten und da habe ich es so halb und jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Und es ist halt eigentlich so schwer, eigentlich nicht so schwer, aber es ist schwierig zu begreifen, sozusagen. Ich habe die Worte schon oft gehört, aber so verstanden, dass ich meine eigene Unwirksamkeit produziere, indem ich auf die Reaktion des anderen warte, habe ich so noch nicht verstanden.
Ja.
Und dass ich erst durch das Sein lassen aus der Frustration in meine eigene Handlungsfähigkeit komme, das ist für mich ein tatsächlich neuer Gedanke.
Ja, und das Krasse ist, ich glaube, der Grund, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum wir Menschen davon überzeugt sind, weil das ist keine Ausnahme. Also 99% der Menschen sind davon überzeugt, dass sie durch ihr Handeln oder Sein den anderen verändern können. Und das Krasse ist, dass ich das ganz oft habe, wenn die Menschen ins Coaching kommen, dass sie sagen, ich muss mich verändern, damit der andere das und das und das tut.
Wow, das ist passiert noch
geiler. Super, super oft. Ja, weil Menschen suchen schon den Fehler bei sich und sagen dann, also wenn ich es nur anders fühlen würde, wenn ich ein anderes Mindset habe, deshalb hasse ich dieses Wort, wenn ich ein anderes Mindset habe, dann wäre es nicht so schlimm. Dann könnte der sich benehmen wie ein Arsch, aber dann würde ich es als nicht so schlimm wahrnehmen.
Ja.
Und das ist halt genau falsch.
Ja. Und das ist ja noch die perfide Version davon. Die andere ist ja sozusagen, ich habe den Gedanken, ich hätte die Macht, den anderen zu ändern.
Ja.
So.
Aber
das Ganze
so denkt man das nicht.
Ja. Weiß ich gar nicht, ob das nicht die männlich-weibliche Denkweise ist, vielleicht sogar ein bisschen.
Vielleicht.
Weil das, was du sagst, erscheint mir sehr fremd, muss ich ehrlich sagen.
Ah, wirklich? Mhm. Das ist das, was ich am häufigsten habe
im Coaching. Ja. Female?
Ich überlege gerade, ob es da einen Unterschied gibt. Das kann ich, glaube ich, so spontan nicht entscheiden. Das müsste ich durchdenken.
Ja gut, ist auch egal. Also weiß so oder nicht. So muss es beides enden mit lass ihn, lass sie sein.
Ja, und das Krasse ist, ich frage mich seit Jahren, warum das so ist und warum wir das alle so denken. Also weil es muss ja einen Grund dafür geben, warum wir denken, dass das so ist. Und ich glaube, es könnte... Ich glaube, es ist mehr ein Vermeiden von dem schlechten Gefühl.
Ja.
Weil ich halte mich in dieser... Ich mag nicht das Wort Opferrolle, aber es ist ein kleines bisschen so ein Täter-Opfer-Umkehrung. Also
in der erlernten Unfähigkeit.
Genau, in der erlernten Unfähigkeit, so ist es eigentlich. Und dann habe ich also, weil ich muss, wenn ich das fühle, dann fühlt sich das natürlich scheiße an. Also der erste Schritt von let them, lass sie sein, lass sie machen, lass sie denken und fühlen, ist ja, dass ich fühlen muss, ja, dass sich das scheiße anfühlt. Ja. Und dass ich das furchtbar finde.
Und ja, und du damit eine Trennung in Kauf nimmst, ja. Wenn genau. wir wieder in deinem Bindungskreis gerade sind.
Genau.
Also damit nimmt man ja an, okay, ich kann ihn nicht ändern. Okay, kann ich denn das, was da passiert, aushalten? Nein. Und das kann dann bedrohlich sein.
Ja, und das kann bedrohlich sein, weil dann muss ich die Verantwortung ja. übernehmen, zu handeln für mich.
Ja.
Entweder in dem Moment sofort aktiv werden, aber viel eher...
Und versuchen,
eher,
ihn zu ändern.
aber viel eher erstmal auszuhalten und zu fühlen, wie sich das für mich anfühlt. Mhm. Und wie das für mich ist und mhm. was das für mich bedeutet und so weiter. Mhm. Und da wäre halt mein Ratschlag, dass wenn man das anfängt zu denken, dass man sozusagen nicht dieses Gefühl hat von, man müsste dann jetzt sofort irgendetwas tun oder irgendetwas ja. verändern oder nee, irgendetwas.
Aushalten ist das
sondern, genau, sondern mhm. erstmal wahrzunehmen, das ist fast immer meine erste Hausaufgabe im Coaching, mhm. nimm mal diese Situation wahr, in denen das passiert mhm. und beobachte das erstmal. Ja. Und guck mal, was sind das für Situationen? Ist das immer so und so weiter?
Ja.
Und das Erste ist, das fühlt sich scheiße an.
Ja.
Aber es gibt noch etwas anderes, total Positives, was passieren kann. Nicht muss, aber kann. Weil es kann sein, dass dadurch... dass ich, weil ich das nicht fühlen wollte, mhm. ich ja immer kompensiert habe,
ja.
was ich gerade gesagt habe, dieser Stressmodus. Ja, ja. dann mache ich das eben, das ist ja. ja kein Problem. Jetzt hat der wieder nicht, ja, so ein
und
typisches...
Das ist ja unecht, ne?
Ja, und so ein, genau, und so, das ist so ein typisches Paarmuster zum ja. Beispiel. So, ja, jetzt hat der, ich hatte ihm ja gesagt, aber jetzt hat er wieder nicht, dann mache ich eben und so weiter. Ja. Und damit produziere ich aber auch eine Situation, die gar keinen Raum für den anderen bietet. Das ist was wir nicht so gerne hören wollen, weil dann mhm. kommt die Antwort, ja, aber wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner und mhm. Aber oft, nicht oft, es kann sein, dass erst wenn ich den Raum gebe, mhm. der andere, mein Gegenüber sagt, ah, guck mal, mhm. hier ist Raum, den ich betreten kann.
Mhm.
Ach so, ich habe das... vielleicht nicht so gemacht, wie der andere das erwartet hat, aber vielleicht ist mir eingefallen, ach, das wäre doch eine total schöne Idee, wenn ich, weiß ich nicht,
anders,
mit
ja,
den
okay,
Kindern einen ja. Schneemann baue oder genau. was weiß ich und dir Zeit gebe oder
ja.
whatever, ist auch
ja.
egal. Aber
ja.
den Raum, wenn ich den Raum gebe, dass der andere erst die Möglichkeit hat, ihn zu betreten.
Ja, das ist wieder, lass ihn sein, lass sie machen, lass sie tun, lass sie reden, ist dieser erste Song, der ist es nicht, der trifft das nicht, weil der ist mir egal. Genau, dadurch gibst du ihnen die Möglichkeit, selbst zu tun, verstehe ich.
Ja, genau. Und das kann eine mögliche Folge sein.
Mhm.
Und das andere ist eben, eine mögliche Folge kann sein, wenn ich das fühle, dann werde ich mir darüber erst klar, was das bedeutet. Weil oft, wenn ich in diesem Stresszustand bin, jetzt ist das wieder nicht passiert und siehst du, und das ist ja so wie immer, und dann befinde ich mich selber ja auch nur in den 5% Bewusstsein.
Ja.
Ich nehme mir ja selber nicht den Raum und den Moment zu sagen, ja, aber wie ist das denn eigentlich und warum ist das denn wichtig und ist das mir wirklich wichtig oder war das mal wichtig vielleicht vor 5 Jahren und jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr wichtig? Was wäre denn das, worauf ich eigentlich Lust hätte wirklich und nicht, ich arbeite hier eine Liste ab oder was weiß ich, wenn ich das jetzt wieder auf Weihnachten beziehe.
Mhm.
Vielleicht ist es so, oh, wir machen das mal ganz anders, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es eigentlich total schön, wir würden am ersten Weihnachtstag essen gehen und ich müsste nicht kochen oder was weiß ich.
Ja.
Also so dieses, dass man damit nicht nur dem anderen den Raum gibt oder der anderen Person, die beteiligt ist sozusagen an dieser Bindung, sondern sich selber auch. Und dann rauskommt aus diesem Fight or Flight, aus diesem Funktionsmodus und hingeht und sagt, hey, okay, warte mal, dann lass mich doch mal jetzt mich selber wahrnehmen und gucken, worum geht's eigentlich, was ist eigentlich wichtig.
Ja. Sehr spannender, sehr krasser Gedanke.
Hm.
Ich muss gleich mal Mel Robinson folgen.
Ja, das Buch, ich habe, es ist noch nicht angekommen. Es war irgendwie vor Weihnachtschaos.
Ja,
ja. Ich habe schon bestellt. Ich glaube, es ist super, aber alles, was sie sagt, wie gesagt, ich folge ihr schon seit langer Zeit und habe irgendwie ganz doll...
Alles super.
Hatte immer das Gefühl, dass ich... stimmt nicht, Es gibt die 5-4-3-2-1-Rule.
Das hört sich schon sehr blöd an. Ja, genau,
die finde ich nicht so ganz optimal. Aber ich kann auch verstehen, dass es natürlich, wenn es Instagrammable und irgendwie Social Media mäßig, dann, ja, dann muss man irgendwie...
2-4-12, ja? Also
insofern. Ja, genau, so ein bisschen so. An sich sehr, sehr vernünftig. Und ich habe das auch das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren so ein bisschen ihre Reise begleitet habe. Und ich finde, dass sie jetzt irgendwie, genau, dass wir jetzt so an einem sehr ähnlichen Punkt angekommen sind. Wir bei Mel und ich.
Du und Mel.
Meine Freundin Mel.
Und unsere Homie Oprah.
Ja, so. Genau. Weil nächstes Jahr bin ich dann bei natürlich. Oprah und erzähle ihr mal, was ich davon denke. Ja, absolut. Ja. Okay.
Okay. Gut.
Sehr schön. Das waren unsere Gedanken.
Sehr spannend.
Ich mag
sehr
sie
geil.
Nicht Tipps nennen, aber unsere Gedanken zum Weihnachtsfest.
Ja. Insofern, frohes Fest.
Ja, wirklich.
Gut. Das ist übrigens auch ein altes Lied von den Fantastischen Vier. Das läuft nicht so runter.
Mhm. Interesting. Ja. Gut, wir gehen jetzt mal zu den Fragen über, weil ich glaube, wenn man so sagt, ja, ich bin so Fantastische Vier-Fan.
Das ist mir schon sehr
References.
Alt, ne?
Genau, ich glaube, man muss ein kleines bisschen aufpassen.
Hallo Thomas, hallo, alles klar. Es ist schon wieder frei. Ja,
okay, zwei Fragen. Mhm. Bei einer Laufrunde traten bei mir im linken Schienbein plötzlich Schmerzen auf, die mich nun schon seit fast 3 Wochen begleiten. Laufen gehe ich seitdem nicht mehr, selbst spazieren gehen und der Alltag sind teils sehr schmerzhaft. Beim Arzt bekomme ich nur die Standardantwort. Schmerzmittel schonen und Geduld. Was würdet ihr empfehlen? Linken Schienbein.
Ja, linken Schienbein. Also jetzt akut eine Pause zu machen, ist schon richtig. Und Schmerzmittel, wenn es entzündet ist, also das ist ja sehr oft so, dass hinterm Schienbein sich dann Nerv entzündet. Und das kann schon richtig sein, irgendwie ein paar Tage Pause zu machen. Aber die Frage wäre, woher kommt es? Und es kommt eigentlich immer, wenn man beim Laufen mit der Ferse aufsetzt zuerst und dann klatscht der Fuß runter, muss aber abgebremst werden. Das ist das, was das Schienbein überlastet. Und das heißt, das Erste wäre, gut, Pause und irgendwie schmerzfrei werden, ja, und dann kann man das alles auch mobilisieren mit der Rolle rauf und runter und wieder versuchen, da mehr Lymphe fließen zu lassen, dass es besser heilt und so. Aber das Eigentliche wäre, den Laufstil zu überdenken und zu gucken, dass du nicht mit der Ferse aufkommst, sondern lernst, mit dem Mittelfuß aufzusetzen. Zweitens, dass du an der Fußbeweglichkeit und Mechanik arbeitest. Das heißt, wahrscheinlich fehlt dir die Pronation. Das heißt also, wenn du aufsetzt, soll der Fuß sich flach machen. Das nennen manche fälschlicherweise Plattfuß. Das ist etwas Gutes, der Fuß soll das machen. Wenn das nicht passiert, dann entsteht wahnsinnig viel Druck im Knie und im Schienbein. Das heißt also, das Gewölbe beim Aufsetzen ist gut, aber dann muss der Fuß flach werden und dafür muss sich der Unterschenkel mit inklusive Schienbein nach innen drehen können. Also sehr wahrscheinlich stimmt die ganze Mechanik im Unterschenkel nicht. Du setzt mit der Ferse auf und trägst Schuhe, die das unterstützen. Guck, dass du schmerzfreier wirst und dann mobilisier alles und dann nimm flachere Schuhe und lauf locker los oder hüpf erstmal auf der Stelle und guck, wie es sich anfühlt, mit dem Mittelfuß oder mit dem Vorfuß aufzusetzen.
Endlich richtig Fuß?
Auch das ist eine gute Idee, ja.
Genau. Oder Knie?
Das ist in dem Fall egal sogar. Die Mechanik ist in beiden.
Okay, gut. Sehr gut.
Fuß wäre besser.
Zweite Frage. Okay. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und mache den einfach machen Rückenkurs. Ich komme aber nicht über die ersten beiden Lektionen hinaus, weil es immer noch so im Rücken schmerzt über den Tag. Am Abend mache ich dann die ersten beiden Lektionen, die mir sehr helfen, aber ich bin mir sehr unsicher, ob ich mich mit den Schmerzen an die weiteren Lektionen heranwagen kann. Würde mich sehr über einen Tipp zum Weitermachen freuen oder vielleicht brauche ich auch eine ganz andere Strategie. Erstmal möchte ich dazu sagen, dass man Fragen im Kurs stellen kann, die wir alle persönlich beantworten.
Genau. Aber, ja,
aber
genau.
Die ist jetzt im Podcast gelandet und deshalb beantworten wir die jetzt.
Ja. Okay, also einfach machen heißt der Kurs. Nein, also die ersten beiden Lektionen sind so allgemeine Erklärung und Akuthilfe und das ist schön, dass dir das hilft, aber du musst nicht schmerzfrei sein, um die nächsten Sachen zu machen, denn die Akuthilfe hilft, wie du merkst, ein paar Stunden, vielleicht einen Tag, dann tut es wieder weh. Die anderen Sachen sind diejenigen, die dazu führen sollen, dass es grundsätzlich aufhört, dass wir die Ursache bekämpfen. Da kommt da sowas wie Haltung und Rumpfaktivierung und Atemmuster und richtige Mechanik und so. Und das heißt, geh ran. Das wird dir nicht mehr Schmerzen verursachen. Es wird dir wahrscheinlich auch nicht akut helfen. Das macht eben die Akuthilfe. Aber das Bekämpfen der Ursache, das Erlernen der richtigen Haltung, das Erlernen der richtigen Bewegungsmuster ist das, was dazu führt, dass du nicht jeden Tag irgendwelche Übungen machen musst, sondern irgendwann schmerzfrei bist und einfach den Sport, die Bewegung, die Beschäftigung, der Beschäftigung nachgehen kannst, die du halt willst. Also mach. Es wird es nicht schlimmer machen. Du musst nicht schmerzfrei sein, um egal was aus dem Kurs zu machen. Es ist nicht so, du musst erst den Schmerz weg haben und dann geht's los, sondern es ist
für die langfristige Ursachenbekämpfung.
Genau. Du könntest in der Schleife, in der du jetzt hängst, sehr lange hängen.
Ja,
die nächsten 10 Jahre. Und es gibt eine Menge Leute, die das machen, die sozusagen jeden Tag ihren Oberschenkel rollen und jeden Tag ihre Hüfte mobilisieren und jeden Tag ihre Waden, was weiß ich, sonst was, dehnen oder so. Das hilft nicht. Das hilft akut, das hilft besser als eine Pille. Aber das löst das Problem nicht. Insofern weiter.
Okay.
Gute Besserung.
Und dann haben wir in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass wir so gerne eure Lows and Highs hören würden und haben wirklich herzzerreißende, so, so coole Nachrichten bekommen.
Wirklich sehr geil. Vielen Dank. Sehr gefreut.
Und eine zum Abschluss würde ich, weil die nächste Podcast-Folge ist
schon im neuen Jahr.
1,25. Richtig crazy.
Ja.
Ist diese hier. Meine Highs waren wieder mehr Zeit im Alltag für mich und meine Bedürfnisse zu blocken, sodass ich langsam wieder in meine Kraft komme und was mich besonders freut, dass ich beruflich auf einem sehr tollen Weg bin. Und gestern sagt mein jüngster Sohn, stimmt's Mama, keiner darf mich ärgern, weil ich anders bin als er, denn jeder Mensch ist auf seine Weise besonders.
So.
Was ist hier eigentlich los? Muss ich schon wieder weinen?
Ja, bin ich dabei.
Ja, das war...
Richtig. Alles richtig gemacht. Sehr geil.
Das ist, wenn das nicht der Kern ist von dem, was wir transportieren wollen, dann weiß ich auch nicht. Insofern danke für ein richtig, richtig cooles Jahr 2024 mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Engagement, eure Fragen, euer liebevolles Feedback.
Und, danke, dass ihr zuhört.
Ja.
Es freut mich wirklich sehr. Es macht echt toll. Jetzt sind wir Tränen überströmt in unserem eigenen Podcast. Ja. Okay, nee, ist klar. Also vielen, vielen Dank. Es bedeutet uns beiden wahnsinnig viel und wir freuen uns auf 2025 mit euch.
Yes, frohe Weihnachten.